Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Herzlich willkommen aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in Köln. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört die Sendung Nummer 5 live aufgezeichnet am 2. Februar des Jahres 2021 im 17. Jahr der Kanzlerin Angela Merkel, deren Motto lautet: Wir schaffen das. Es fragt sich nur wann und wie und wer dann noch lebt. Was haben wir heute im Programm? Arbeitsunrecht beleuchtet die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt. Meine Kollegin Jessica Reisner präsentiert Union-Busting-News, Meldungen rund um Betriebsräte, professionelle Betriebsratsbekämpfung, Arbeitsunrecht und Ausbeutung. Heute dabei der Arbeitgeberverband Pflege gegen Verdi, schon wieder H&M, das Lieblingsessen der Deutschen zu Ostern und Pfingsten, Spargel und die anstehende Spargelernte, zum zweiten Mal mit Wanderarbeitern und Arbeiterinnen, die in Zeiten von Corona klarkommen müssen. Im zweiten Teil der Sendung interviewe ich Konrad von der syndikalistischen Gewerkschaft FAU. Konrad arbeitet bei Durstexpress in Leipzig. Die Firma gehört zu Oetker. Oetker hat Flaschenpost gekauft. Nun werden die Leute bei Durstexpress in Leipzig entlassen. Was ist da los? Wir fragen nach.
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Der Arbeitgeberverband Pflege, AGVP, und die Evangelische Heimstiftung Baden-Württemberg wollen die Gewerkschaft Verdi vor Gericht für tarifunfähig erklären lassen. Der Arbeitgeberverband Pflege argumentiert laut Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fehle es an Tariffähigkeit in der Altenpflege, da sie keine Durchsetzungskraft in der Branche für sich in Anspruch nehmen könne. Das heißt, einfach gesagt, Verdi hätte gar nicht genug Mitglieder in der Pflege, um bei einem Streik überhaupt eine entsprechende Wirkung zu erzielen. Die Auswirkungen könnten allerdings riesig sein. Verdi und ein neu von der Arbeiterwohlfahrt AWO gegründeter Arbeitgeberverband haben einen Tarifvertrag geschlossen. Diesen Tarifvertrag will Hubertus Heil für alle rund 28.000 Altenpflegeheime als allgemeinverbindlich erklären lassen. Laut dem antragstellenden Arbeitgeberverband AGVP bindet dieser Tarifvertrag allerdings weniger als 3% der 28.000 Altenpflegeunternehmen in Deutschland. Käme der Arbeitgeberverband Pflege mit diesem Antrag durch, wäre das ganze Vorhaben hinfällig und damit auch die Aussicht auf bessere Gehälter. Ein kleiner Ausschnitt aus diesem Tarifvertrag. Pflegehelferinnen und Pflegehelfer würden so ab 1. August diesen Jahres mindestens 12,40 Euro pro Stunde verdienen. Im Moment liegt der Branchenmindestlohn für diese Berufsgruppe in Westdeutschland noch 80 Cent niedriger, in Ostdeutschland sogar 1,20 Euro. H&M, der soziale Tod am Arbeitsplatz. Angeordnetes Mobbing gegen Betriebsräte. Die Kette H&M ruiniert weiter kräftig ihren angeschlagenen Ruf. Der Spiegel berichtet über von Führungskräften angeordnetes Mobbing gegen Betriebsratskandidatinnen und Mitglieder. Die ehemalige Beschäftigte Eileen erzählt, nachdem sie sich für die Wahl eines Betriebsrats hatte aufstellen lassen, hätte der Filialleiter drei Mitarbeiterinnen zu sich ins Büro gerufen. Kurz darauf hätten die Kolleginnen begonnen, Eileen anzugehen. Es kam zu Sprüchen wie: Deinetwegen wird diese Filiale hier noch schließen. Du bist keine von uns. Du wirst noch sehen, was du davon hast. Nach der Wahl habe niemand mehr mit ihr gesprochen. Ihre Handynummer sei von den anderen Mitarbeiterinnen blockiert worden. Sie sprachen über sie in einer anderen Sprache. Eileen fühlte sich regelrecht zum Abschuss freigegeben. Sie fürchtete sogar, dass man ihr nach der Arbeit auflauern könnte. Zwei Tage noch vor der Betriebsratswahl hat der Filialleiter Eileen zu sich ins Büro gebeten. Er sprach dann plötzlich von schlechten Leistungen und das würde wohl alles an der Zusatzbelastung liegen, weil sie ja jetzt diese Betriebsratswahl machen wollte. Und er soll Sachen gesagt haben wie: Das werde ja nun auch nicht einfacher mit der Vertragsverlängerung und die anderen Kolleginnen in der Filiale wollten ja eigentlich gar keinen Betriebsrat. Für die Aktion gegen Arbeitsunrecht sind diese Methoden nichts Neues. Wir nennen die Zermürbung einzelner Zielpersonen durch angeordnetes Mobbing sozialer Tod am Arbeitsplatz. Schon 2013/14 führten wir Interviews, in denen Betriebsratsmitglieder, zum Beispiel bei Aldi und Kaufland, von genau dieser Methode angeleiteten, angeordneten Mobbings erzählten. Kollegen wurde zum Beispiel verboten, die Zielperson auch nur zu grüßen. Wer sich trotzdem mit dem Betriebsratsmitglied unterhielt, wurde sofort in ein Einzelgespräch beordert. Die psychische Belastung der Betroffenen ist natürlich extrem und zielt letztendlich auf Eigenkündigung, damit keine Abfindung gezahlt werden muss. Jetzt kommt noch einmal H&M und jetzt wird es richtig hart. Über diesen Fall könnte ich mich auch richtig aufregen. Ich nehme an, das wird den anderen hier genauso gehen. H&M zahlt einer Beschäftigten nach 27 Jahren im Betrieb weniger als 5.000 Euro Abfindung. Nicht nur junge Mütter stehen bei H&M auf der Abschussliste, auch ältere Mitarbeiterinnen werden aktiv aus dem Unternehmen gedrängt. Dazu dient der Mach-auf, Mach-zu-Trick oder vielleicht könnte man ihn auch Schließungs-Neuöffnungstrick nennen. Wie auch immer, den muss ich zu Anfang kurz erklären. H&M eröffnet in unmittelbarer Nähe zu einer bereits bestehenden Filiale ein weiteres Geschäft. In der neuen Filiale arbeitet dann neues Personal. Die alte Filiale, in der mitunter langjährig Beschäftigte tätig sind, schließt. Die alten Beschäftigten aus der alten Filiale können sich in der neuen Filiale bewerben. Da werden sie aber in der Regel nicht genommen, schon gar nicht, wenn sie etwas älter sind. Der Vorteil für H&M liegt auf der Hand. Beschäftigte mit älteren Verträgen werden kalt entsorgt, genauso wie lästige Betriebsratsmitglieder. Im neuen Store hat H&M dagegen Beschäftigte, die sich vielleicht noch so etwas wie eine Karriere bei H&M erhoffen und entsprechend leicht zurechtzukneten sind. Im folgenden Fall, auf den uns der Düsseldorfer Anwalt Daniel Labro aufmerksam machte, geht es um eine Frau, die seit 1994 bei H&M arbeitet, also seit rund 27 Jahren. H&M will die Frau jetzt nach dieser langen Betriebszugehörigkeit mit einer Abfindung von 4.956 Euro abspeisen. Ein Gütetermin fand bereits statt, H&M wollte aber noch nicht mal 500 Euro drauflegen. So, und jetzt wird's richtig hart. In der Filiale gibt es einen Betriebsrat. Dieser Betriebsrat hat mit H&M einen Sozialplan für die Filiale abgeschlossen, der für Beschäftigte, die das 59. Lebensjahr vollendet haben, deutlich niedrigere Abfindungen vorsieht. Hier wird die Abfindungshöhe vom Zeitpunkt der Bezugsberechtigung der ungekürzten Altersrente abhängig gemacht. Pech für die Mandantin von Daniel Labro. Die Frau hat schon im November 2020 45 Versicherungsjahre voll, sodass sie eigentlich vorzeitig in Rente gehen könnte. Das will sie aber gar nicht, weil das Arbeitslosengeld höher wäre als die Rente. Ja? Im Ergebnis wird es wahrscheinlich so sein, sie bekommt nur eine Mini-Abfindung, mit der sie die Differenz zwischen dem Nettolohn und dem Arbeitslosengeld nur für ganz wenige Monate überbrücken kann. Das heißt, sie würde eigentlich demnächst in die Altersarmut fallen, obwohl sie geplant hatte, erst Ende 2023 in Rente zu gehen. Also um das nochmal ganz kurz zusammenzubringen, in diesem Sozialplan ist die Abfindung für langjährige, ältere Beschäftigte, die schon vorzeitig in Rente gehen könnten, niedriger als für junge Beschäftigte. Ja? Mhm. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht hat 2017 im Rahmen des Aktionstags Freitag 13 gegen Horrorjobs und Union Busting schon einmal zu Protest gegen Arbeitsbedingungen bei H&M aufgerufen. Der Aktionstag und weitere Skandale wie die tonnenweise Vernichtung von Neuware und ein rassistisches Werbebild ließen damals sogar den Aktienkurs sinken. Im Augenblick denke ich, in Zeiten, in denen Hobbytrader hochaktiv sind, könnte sich mit der Wut über solche Ungerechtigkeiten für Aktionstage wie den Freitag 13 vielleicht ein neues Aktionsfeld ergeben. Zu guter Letzt, die Spargelernte ist sicher. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft trifft kaum Regelungen zum Schutz von Saisonarbeiterinnen und zur Vermeidung der Entstehung von Hotspots. 2020 kam es im Frühjahr zu einem Novum. Der Bornheimer Spargelstreik zog bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Erntehelferinnen protestierten gegen Unterlaufung des Mindestlohns und schlechte Verpflegung. Aufgrund der Corona-Situation interessierten sich Bevölkerung und Medien plötzlich auch für die Unterkünfte und die Lebenssituation der Saisonarbeiter. Wir waren damals selbst in Bornheim und konnten uns einen Eindruck von den eingezäunten Containern machen, die zwischen Friedhof und Kläranlage standen. Im Laufe des Jahres 2020 kam es dann zwar nicht in Bornheim, aber auf vielen anderen Höfen zu Masseninfektionen unter Saisonarbeiterinnen. Nun sind diese Szenen ja bald ein Jahr alt und man könnte meinen, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hätte die Zeit genutzt, um tolle, neue, wirkungsvolle Konzepte zu erarbeiten. Dem ist nicht so. Das Konzept, was jetzt vorliegt, Daraus werde ich jetzt mal die wichtigsten Punkte hier kurz zitieren. Sinngemäß, ja, Reisebeschränkungen bestehen nicht. Saisonarbeitskräfte können ungehindert nach Deutschland einreisen. Kosten für Pflichttests sollen die Erntehelferinnen selber tragen, es sei denn, sie vereinbaren vertraglich etwas anderes. Sehr witzig. Für Eingereiste aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten gibt es eine Arbeitsquarantäne. Arbeitsquarantäne heißt, man darf arbeiten und man darf zu Hause sich aufhalten. Dazwischen darf man gar nichts. Man darf einfach nur zu Hause sein oder auf der Arbeit. Eingereiste aus Variantengebieten sollen tatsächlich in echte Quarantäne, die sollen nicht zur Arbeit auf die Felder gebracht werden. Ich denke mal, da werden die Bauern dann auch dankend drauf verzichten. Darüber hinaus gibt es dann solche irren Vorschläge zum Infektionsschutz wie Striche auf dem Boden aufmalen, feste Arbeitsgruppen einteilen, die Arbeiter sollen Masken tragen und wenn möglich in Einzelzimmern untergebracht werden. Also kurz gesagt, es gibt viel hätte, könnte, sollte, aber eigentlich wenig strikte oder gar strafbewehrte Vorgaben. Weicher hätte man dieses ganze Konzeptpapier eigentlich gar nicht machen können. Aber wenn Zuhörer oder Zuschauer jetzt denken, das ist vielleicht jetzt erstmal nur eine grobe Richtlinie und kurz bevor die Ernte- und Saisonhelferinnen dann kommen, dann wird das sicherlich noch alles festgezurrt und richtig ernst gemacht. Nein, das Ministerium hat gleich mal selber in das Konzept reingeschrieben, eine Neuauflage des Konzeptpapiers ist gegenwärtig nicht beabsichtigt und auch nicht erforderlich. Tja, in diesem Sinne, dieses Konzeptpapier und andere Quellen zu den Nachrichten, die ich hier gerade verlesen habe, werde ich auf unserem Blog www.arbeitsundrecht verlinken. Da kann das Ganze dann auch nochmal im Original nachgelesen werden.
Das waren Union Busting News mit Jessica Reisner. Vielen Dank.
Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
Derzeit bereinigt sich der Markt bei den Getränkelieferdiensten. Der Bielefelder Oetker-Konzern ist mit dem Label Durstexpress im Rennen und hat jetzt für knapp 1 Milliarde den Konkurrenten Flaschenpost gekauft. Paradox. Durstexpress, also der Aufkäufer, soll nach Plan von Oetker die Struktur der aufgekauften Flaschenpost übernehmen. Das heißt also, Durstexpress muss sich in Flaschenpost integrieren, obwohl Flaschenpost eigentlich unterlegen ist. Normalerweise ist es umgekehrt. Wer einen Konkurrenten aufkauft, macht diesen platt. Der Grund ist hier, Flaschenpost arbeitet für weniger Lohn unter härteren Bedingungen. Offenbar haben die Flaschenpostmanager ihre Beschäftigten seit Monaten massiv angetrieben, mehr Profit und Umsatz rauszuholen, um Flaschenpost für den Mega-Deal attraktiv zu machen und sich damit eine goldene Nase zu verdienen. Das ist in der Start-up-Welt durchaus üblich. Man baut etwas auf, um es nach rund 5 Jahren an potente Investoren zu verscherbeln. Das nennt sich Exitplan. In Berlin und Bochum stehen jeweils 100 Mitarbeiter vor der drohenden Arbeitslosigkeit. In Leipzig sind es rund 500. Und hier ist bislang auch der größte Widerstand zu vermelden. Ich spreche mit Konrad von der Gewerkschaft FAU. Konrad arbeitet bei Durstexpress in Leipzig, wo er Teil einer Betriebsgruppe ist.
Konrad, im Moment geht es vorrangig um den Erhalt der Arbeitsplätze. Wir reden später auch über die Arbeitsbedingungen, wie das überhaupt ist, in dem Laden zu arbeiten. Aber jetzt erstmal der aktuelle Konflikt um den Erhalt eurer Arbeitsplätze. Was ist bisher gelaufen? Was steht an? Wie ist die Stimmung?
Ja, also am 20. Januar haben wir alle eine E-Mail bekommen, in der uns mitgeteilt wurde, dass unser Standort aufgelöst wird. Das kam natürlich für alle äußerst überraschend und als wäre das nicht genug, wurde der E-Mail ein Link zum Bewerbungsportal von Flaschenpost angefügt, wo man sich doch einfach bewerben sollte und das war quasi erstmal alles, was von Firmenseite geschehen ist. Das hat natürlich zunächst für sehr viel Wut gesorgt in der Belegschaft und relativ schnell wurde überlegt, dass doch der nächste richtige Schritt wäre, vielleicht eine Betriebsratswahl anzustreben. Zu dem Zeitpunkt war die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG, mit in den Betrieb gekommen und hat eben dieses Vorhaben unterstützt, weswegen noch am Samstag derselben Woche die Wahlkommission für eine Betriebsratswahl zusammengestellt wurde in einer Betriebsversammlung. Und Genau, in der folgenden Woche kamen dann, wie zu erwarten, die Kündigungen von Seiten Durstexpress und die sind für den 28. Februar ausgestellt, was jetzt einfach für viele der Angestellten eine Existenzkrise bedeutet, weil innerhalb von 4 Wochen während der Corona-Pandemie eine neue Anstellung zu finden, ist natürlich eine äußerst große Herausforderung.
Okay, verstehe. Wir müssen den Zuhörern, die meisten Menschen in Deutschland kennen Betriebsratswahlen überhaupt gar nicht. Statistisch ist das Phänomen immer weniger verbreitet. Leider, wir fordern dazu auf, mehr Betriebsräte zu gründen. Man muss erst eine Wahlversammlung abhalten, wo dann ein Wahlvorstand gewählt wird. Der organisiert dann die Wahl, was ja kompliziert ist. Man muss die Wählerlisten haben und so. Also der Wahlvorstand hat sich konstituiert und wann ist jetzt die Betriebsratswahl?
Das kann ich aufs Datum nicht genau bestimmen, aber diese Versammlung war am 23. Januar. Dementsprechend jetzt Anfang Februar sollte diese Wahl stattfinden. Bisher gab es noch keine Aushänge im Betrieb zu lesen.
Ja, da gibt es natürlich auch eine ganze Industrie von Anwälten, die sich darum kümmern, sowas zu torpedieren und zu verzögern. Man kann die Wahllisten nicht herausgeben, gefälschte Wahllisten oder unvollständige Wahllisten und so weiter. Also der Termin steht noch nicht fest, weil das ist halt die akute Phase zwischen Wahl des Wahlvorstands und Betriebsratswahl. Da versuchen die dann in der Regel die Belegschaft unter Druck zu setzen, zu spalten, zur Aufgabe zu zwingen, einzuschüchtern und so weiter und so weiter. Naja, gut.
Hier haben wir allerdings eine besondere Situation, denn auch das Standortmanagement ist genauso gekündigt, mit der gleichen Option, sich bei Flaschenpost für einen kleinen Job für eben 11 € zu bewerben. Und damit gibt es auf der lokalen Ebene keine AkteurInnen, die uns da irgendwie ein Bein stellen könnten. Das heißt, mit den Leuten, die jahrelang unsere Betriebsorganisierung verfolgt und verhindert haben, stehen wir jetzt mehr oder weniger gewollt Seite an Seite und versuchen über verschiedene Wege diese Kündigung entweder rückgängig zu machen oder zumindest für eine Übernahme zu sorgen der Belegschaft oder irgendeine Form von Sicherheit für die ganzen 500 Angestellten. Genau deswegen haben wir dann auch direkt, nachdem die Kündigungen kamen, eine Woche später eine Demonstration veranstaltet vor dem Lager von Flaschenpost. Da waren 200 Kolleginnen da, da waren wir als Gewerkschaft da und auch die NGG vor Ort und haben versucht, Druck aufzubauen, auch politischen Druck, dass der Dr. Oetker-Konzern da nicht ungesehen einfach seine Profitmaximierung durchziehen kann.
Ja, dieser Bauerntrick, dass man sich jetzt bei demselben Unternehmen neu bewerben soll, ist meines Erachtens vollkommen indiskutabel. Also hier handelt es sich doch wohl ganz offensichtlich um einen Betriebsübergang. Die haben euch halt gekauft und damit haben die auch die Belegschaft mitgekauft. Und es ist meines Erachtens ein absurdes Manöver. Aber dafür ist halt auch Flaschenpost schon bekannt gewesen. Wir hatten schon ganz am Anfang, als wir angefangen haben, hier zu streamen, ein Interview mit, ich glaube, einem der ersten Betriebsratsgründer bei Flaschenpost aus Düsseldorf, dem Moritz. Und auch der berichtete von sachgrundloser Befristung und Kettenbefristung als so Hauptmittel der Drangsalierung. Wenn man da nicht spurt, wird einfach der Vertrag nicht verlängert. Das galt übrigens auch für Betriebsratsmitglieder. Ja, was ist eure Forderung, Konrad? Was fordert ihr realistischerweise und wie wollt ihr das durchsetzen?
Wir möchten, dass es einen Betriebsübergang gibt, dass es Sicherheit für alle Angestellten von Durstexpress gibt. Und darüber hinaus ist es gerade schwierig abzusehen, wie realistisch die Forderungen sind, da rechtlich das natürlich ein sehr kompliziertes Gebiet ist und Durstexpress bzw. Dr. Oetker sicher diesen Schritt gut geplant haben wird. Wie wir das durchsetzen, ist zunächst zu versuchen, mit der Betriebsratswahl den ganzen Prozess etwas hinauszuzögern und mit einem eventuellen Betriebsrat andere Schritte zu gehen, die wir gerade nicht gehen können, da wir keinen haben. Darüber hinaus natürlich zu klagen auf individueller Ebene und auch die Gewerkschaft, also vor allem die NGG, wird gegen die Betriebsschließung klagen. Und dann hoffen wir natürlich auf die Öffentlichkeit und auf politischen Druck, dass Dr. Oetker auch um den eigenen Ruf etwas zu fürchten hat und deswegen diesen Schritt nicht so direkt und kalt gehen kann. Wahrscheinlich haben sie sich nämlich gedacht, ach ja, wir kündigen einfach mal 500 Angestellte, wird schon niemand mitbekommen. Da haben sie sich auf jeden Fall grob vertan, weil jetzt gibt es, wie du schon sagst, offensichtlich auch deutschlandweit dafür eine Öffentlichkeit. Und heute ist auch eine Demonstration in Berlin tatsächlich, die auch dasselbe Anliegen verfolgt für die Berliner Standorte, die aufgelöst werden.
Ja, also heute ist der 4. Februar 2021 für alle, die diese Sendung später hören. Ja, und es steht auch wieder ein Aktionstag, Freitag der 13. an. Der kommt in diesem Jahr nur einmal vor, nämlich am 13. August 2021. Wir gehen ja immer so vor, dass wir fiese Unternehmen nominieren und zur Abstimmung stellen. Und gegen das Unternehmen, das dann die meisten Stimmen erhält, findet halt ein Aktionstag statt, der boykottähnliche Maßnahmen zum Ziel hat oder eben Kundeninformationen an Supermärkten verteilt. Ja, also hier bietet Durstexpress und auch der Oetker-Konzern ein mannigfaltiges Feld für Aktionsmaßnahmen. Und ich denke, es ist ein aussichtsreicher Kandidat schon mal für Freitag, den 13. August. Mal sehen. Wie läuft die Arbeit konkret ab? Also du hast einen Halbtagsjob und kommst damit über die Runden. Wie viel kommt da so ungefähr raus im Monat eigentlich?
Naja, die Vollzeitangestellten verdienen, ich glaube, 1.300. Ich verdiene etwa 900 im Monat. Und komme damit halbwegs zurecht, genau. Und mit dem Arbeitsablauf meinst du quasi so die konkrete Tätigkeit?
Ja, also wird das über Apps gesteuert oder kriegst du ganz klassisch, ich habe früher auch mal als Kommissionierer gearbeitet, kriegst du da so einen Laufzettel und dann musst du da deine Sachen reinpacken und oder wie läuft das eigentlich?
Nein, mit den Laufzetteln, das passiert nur, wenn einmal pro Woche das komplette System abstürzt, was tatsächlich erstaunlich oft der Fall ist. Nein, wir haben ein Tablet, das uns konkrete Arbeitsanweisungen gibt. Das heißt, ich habe mein Auto, fahre damit in die Lagerhalle, bekomme dann einen Ablageplatz zugewiesen, wo ein Kasten steht, scanne dann erst den Ablageplatz, dann den Kasten an, lade den in mein Auto und wenn ich alles aufgeladen habe, wird mir dann auf dem Tablet direkt die Navigation zum Kunden gezeigt oder zur Kundin. Dort läuft das dann mit dem Leergut ähnlich ab. Und so habe ich dann pro gefahrene Tour zwischen 3 und 8 Kundinnen im Durchschnitt und etwa 10 bis 40 Kästen im Durchschnitt, die ich ausliefern muss.
Und gibt es irgendeine Situation, wo du an diesem Lager mit den anderen Fahrerinnen und Fahrern zusammentriffst? Also so einen Pausenraum oder irgendwie eine Besprechung oder sowas? Oder seid ihr da quasi wie so einzelne Bienen, die da in den Bienenstock fliegen und dann wieder raus, aber sich gar nicht treffen dort?
Das hat sich über die letzten 2 Jahre, in denen ich angestellt war bei Durstexpress, immer wieder geändert. Anfangs gab es eine sehr aktive Kultur zwischen den Mitarbeitenden. Es gab eine Playstation, es gab einen großen Pausenraum, man hing miteinander rum. Dann wurde es zusehends mehr Arbeit, die Pausen wurden kürzer und auch so die sozialen Treffpunkte weniger bespielt. Während Corona natürlich noch zusätzlich, da der Aufenthalt in den Pausenräumen kaum möglich ist. Und deswegen ist die Raucherstelle der einzige Punkt, wo ich mich mit anderen Leuten noch gut austauschen kann.
Und wie ist generell deine Einschätzung zu der Arbeit? In so einer gut organisierten Gesellschaft, würde es da sowas Ähnliches auch geben oder würdest du sagen, das ist alles so absurd, dass man doch besser zum alten Getränkemarkt, wie man ihn früher kannte, zurückkehrt? Wie ist da eigentlich deine Einschätzung? Macht das im Prinzip Spaß oder könnte es Spaß machen, wenn es unter den richtigen Bedingungen gestaltet würde?
Ehrlich gesagt habe ich da keine besonders gute Einschätzung, da es für mich eben einfach auch nur meine Arbeit war. Ich würde aber sagen, dass es auf jeden Fall viel Individualverkehr unnötig macht, dass die Effizienz, wenn man das gut und effizient alles plant, und ich würde sagen, das ist nicht so ganz geschehen, weil man so in einem Konkurrenzdruck stand, aber wenn man das gut und effizient planen könnte mit genügend Zeit, wäre das natürlich eine sehr gute Möglichkeit, um die Umwelt zu schonen. Es ist eine tolle Möglichkeit für Leute, die nicht mehr so gut Kästen schleppen können, diese Kästen geliefert zu bekommen. Und deswegen hat es auch auf jeden Fall einen sozialen Charakter, würde ich sagen. gerade während dem Lockdown ist es extrem förderlich gewesen für viele Leute, nicht zu so Orten gehen zu müssen, wo ein hohes Ansteckungsrisiko besteht. Insofern würde ich sagen, dass diese Form von Warenverteilung sehr gute Zukunft hat, allerdings natürlich nicht in diesem Konkurrenzmodell, in dem wir momentan leben, weil es dann an vielen Punkten einfach ineffizient wird aus dieser Konkurrenz heraus.
Ich rede mit Konrad aus Leipzig, er ist Fahrer für Durstexpress und es gibt hier in Leipzig eine Besonderheit, die mich jetzt auch besonders interessiert, nämlich eine Betriebsgruppe. Das ist in Deutschland fast noch seltener als Betriebsräte. Erzähl uns bitte was darüber. Was verfolgt ihr für einen Ansatz? Was für eine Vorstellung von Gewerkschaft habt ihr oder von kollegialem Zusammenhalt, von Organisierung? Und wie seid ihr entstanden? Ja, erzähl uns ein bisschen was darüber.
Ich würde sagen, das lässt sich am besten auch über die Entstehungsgeschichte nachvollziehen. Vor etwa 1,5 bis 2 Jahren ist gehäuft das Problem aufgetreten, dass die Lohnzahlungen unvollständig waren, teilweise bis zu 1.000 Euro haben gefehlt und das Krankengeld nicht ausgezahlt wurde. Und aus dem Gespräch mit verschiedenen Kolleginnen heraus hat sich dann so ein kleiner Klüngel an Personen gebildet, die darüber aufklären wollte, mit Flugblättern zunächst. Und wir haben uns dann abseits vom Betrieb getroffen und so überlegt, wie man diesen Problemen entgegenkommen kann. Und das Erste, was wir gemacht haben, waren dann eben Flugblätter zum Thema Arbeitsrecht, Krankengeld, Urlaubsgeld zu verteilen und wie man diesen Anspruch auch geltend macht bei Durstexpress. Das war leider nicht selbstverständlich, was vor allem für Leute, die nicht so gut Deutsch sprechen und sich in diesen ganzen Serviceportalen auskennen online, einfach eine Hürde war, Urlaub zu beantragen. Das hat dann auch direkt dazu geführt, dass Durstexpress diese Formulare transparenter gemacht hat und diesen ganzen Prozess transparenter gemacht hat. Und dann haben wir eben versucht, mit den Kolleginnen weiter Kontakt zu halten und uns als Betriebsgruppe zu etablieren als etwas, was ansprechbar ist, wo man quasi sich mit so Problemen hinwenden kann und die auch Druck auf die Management-Etage ausüben kann. Leider wurden uns bei diesem Vorhaben sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt von der lokalen Standortleitung, aber auch von dem Management, von dem zentralen Management in Berlin, weswegen wir uns nie getraut haben, öffentlich aufzutreten, da wir Angst vor Kündigungen oder vor Entfristungen hatten, beziehungsweise dass unsere befristeten Verträge eben nicht weiterlaufen oder nicht neu gemacht werden. Und deswegen waren unsere Mittel recht eingeschränkt. Wir haben dann später versucht, mit Unterschriftenlisten auf Kolleginnen zuzugehen, denen wir halbwegs vertrauen, um an einer Stelle, wo wir sagen können, okay, ein Drittel des Betriebs steht jetzt hinter uns, auf den Chef zuzugehen, uns zu enttarnen. Und dann, wenn der Chef uns feuern will, wissen wir, okay, ein Drittel des Betriebs steht hinter uns und der kann das nicht einfach ohne weiteres durchziehen. Zu diesem Schritt ist es wegen der Corona-Pandemie leider nie gekommen. Auch eine geplante Betriebsversammlung konnten wir leider nicht abhalten, weil dann die Beschränkungen eingetreten sind wegen Corona. Das war dann zu der Zeit ein anderer Konflikt, und zwar hatte Durstexpress, also es gab schon immer Probleme mit den Schichtplänen, da die Schichten nie an die Bedürfnisse der Arbeitenden angepasst wurden, sondern damit viel herumexperimentiert wurde, wahrscheinlich wie man das am effizientesten aus Arbeitgebersicht gestalten kann. Und irgendwann gab es auf einmal zu wenig Schichten. Und wir denken im Nachhinein, dass sie zu dem Zeitpunkt schon ArbeitnehmerInnen dazu drängen wollten, selbstständig zu kündigen, indem sie einfach nicht mehr auf ihr Geld kommen, weil es eben zu wenig Schichten für die ganzen Angestellten gibt. Da muss man sich immer so selbstständig buchen und das ging dann einfach nicht mehr. Verstehe. Und quasi an diesem Punkt hatten wir dann versucht, eine Betriebsversammlung zu organisieren, was eben an Corona gescheitert war. Und während dieses Prozesses sind wir auch in Kontakt mit der FAU gekommen, die uns auch durchgehend unterstützt hat mit Material, mit Wissen. Zum Beispiel bei der Diskussion, ob wir einen Betriebsrat gründen sollen oder nicht, haben wir da sehr viel Input bekommen und hatten so quasi immer Expertinnen zur Seite stehen, die allerdings nie unsere Arbeit übernommen haben, sondern uns darin bestärkt haben. Und wir haben eben versucht, Kolleginnen anzusprechen und für so diese aktive Arbeit zu begeistern, für unsere Treffen zu begeistern, die abseits der Arbeit stattfanden und dafür zu begeistern, eben unsere Unterschriftenlisten mit zu übernehmen und solche Sachen.
Okay. Und wie sieht es mit dem Lager eigentlich aus? Habt ihr da auch Kontakte? Naja, das sollte man vielleicht öffentlich auch gar nicht so ausbreiten, aber ich denke, der Dreh- und Angelpunkt sind natürlich die Leute in dem Lager, die da agieren, würde ich mal denken. Aber das besprechen wir vielleicht besser nicht in der Öffentlichkeit.
Besprechen, weil mittlerweile treten wir offen auf im Betrieb, da die Kündigungen eh ausgesprochen sind. Und das Lager ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Dort können Leute viel mehr miteinander reden. Und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich vor allem von den Kolleginnen und Kollegen, die im Lager eben mit den anderen gesprochen haben. Und ich denke auch, dass der Rückhalt im Lager immer am größten gewesen ist für die Betriebsgruppe und unsere Basisorganisation bei Durst Express.
Okay. Eine Frage habe ich noch, die mir gerade aus deiner Erzählung aufschien. Du sagst, Leute, die die Sprache nicht sprechen. Also wie ist denn die Belegschaft zusammengesetzt eigentlich? Ich weiß, dass in Köln für zum Beispiel Amazon Leute fahren aus Bulgarien, die also kaum Deutsch sprechen. Ja, wie ist die Zusammensetzung der Belegschaft? Was für Schichten, Teilen, kommen die Leute, wie viele Männer und Frauen sind da so, wie darf ich mir das vorstellen?
Das ist natürlich auch ein hauptsächlich subjektiver Eindruck. Es arbeiten bei den, ich würde unterscheiden zwischen FahrerInnen und der Kommissionierung, also dem Lager. Bei den FahrerInnen sind es hauptsächlich deutschsprachige Menschen und auch hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Männer, vielleicht zwei Drittel Männer. Im Lager kann ich das noch schwerer einschätzen. Dort waren allerdings auch viele nicht deutschsprachige Menschen. Und genau zu dem Geschlechterverhältnis kann ich dort leider wenig sagen. Hauptsächlich würde ich sagen, bei den FahrerInnen auch, oder nicht hauptsächlich, aber einen großen Teil der FahrerInnen machen auch StudentInnen aus. Eigentlich auch im Lager. Also man könnte bestimmt sagen, dass ein Viertel der Belegschaft Studierende sind. Und damit hat Durst Express auch in der Anfangsphase sehr stark geworben.
Ach so ein hippes Image und so. Ne?
Genau.
Also so alte Säcke wie ich sind da gar nicht zu finden.
Sehr wenige.
Und wenn, dann wahrscheinlich als Manager oder so. Ja.
Tatsächlich auch im Lager und tatsächlich auch hinter unserem FAU-Transpi. Oder transparent bei der letzten Demonstration.
Okay. Ja, das ist alles sehr interessant und wahrscheinlich hören wir nicht das letzte Mal von euch, hoffentlich. Hoffentlich gibt es auch mal positive Nachrichten zu vermelden und was zu feiern. Ich würde euch auf jeden Fall darin bestärken. Also ich glaube, habe ich ja gerade schon gesagt, die Bereitschaft, auch überregional da einzugreifen, sich einzubringen, ist, denke ich, groß. Ja, was würdest du unseren Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben wollen? Oder gibt es Dinge, die wichtig zu erwähnen wären, ich aber vergessen habe zu fragen?
Ich denke, man könnte über unseren Organisierungsprozess bei Durst Express so ein paar nette Anekdoten aus darüber erzählen, wie die Standortleitung versucht hat, diese Organisierung zu verhindern. Das kann man bestimmt auch an anderer Stelle noch tun. Jedenfalls sind sie da auf sehr kreative Ideen gekommen. Und abschließend würde ich auf jeden Fall allen Menschen mit auf den Weg geben, sich am Arbeitsplatz zu organisieren und das ernst zu nehmen und die Arbeit eben nicht nur als Arbeit zu begreifen, sondern als einen Ort, wo man eben mit anderen Leuten was erreichen kann, wenn man miteinander redet und sich miteinander Ziele setzt. Und dass es dafür nicht unbedingt eine große Gewerkschaft braucht und nicht unbedingt eine Institution oder so, sondern man halt Vertrauen zueinander braucht und wenn man dann zusammen Forderungen entwickelt, die auch ohne irgendeine bestimmte, ohne ein Expertinnentum an die Chefs herantragen kann. Man braucht halt einfach die Mehrheit im Betrieb und das kommt von Kommunikation miteinander. Und das hat bei uns am Anfang mäßig gut und am Ende würde ich jetzt sagen, gar nicht so schlecht geklappt.
Ja gut, Konrad, dann danke ich dir für das Gespräch. Wünsche alles Gute und wir hören voneinander, ja? Haltet die Ohren steif.
Vielen Dank.
Arbeitsunrecht FM. Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt. Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
Ja, jetzt rufe ich nochmal meine Kollegin Jessica Reisner in die Sendung für ein paar abschließende Worte. Oder fällt dir noch was ein zu dem Gespräch, was wir gerade geführt haben?
Ich würde noch mal ganz kurz auf das Thema kommen, das ich vorhin hatte. Ich habe vorhin über die Union-Busting-Methode sozialer Tod am Arbeitsplatz erzählt und wollte hier aus der Sendung mit dem Appell rausgehen: Lasst euch nicht instrumentalisieren, wenn ihr das auf der Arbeit erlebt, ja, dass Chef oder Führungskräfte euch ansprechen und euch anspitzen, dass ihr eine spezielle Person gemeinsam mit anderen Kolleginnen fertig machen sollt, dann meldet euch bitte und lasst uns dann zusammen Strategien suchen, wie wir den Laden so angehen können, dass er von diesem Ansinnen Abstand nimmt. Was da in manchen Läden passiert, wie da Leute angegangen werden, das ist menschenverachtend. Und aus unserer Arbeit wissen wir, dass es auch durchaus Leute gibt, die da schwere Schäden davon tragen, psychisch, körperlich, tatsächlich verletzt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wollen wir verhindern und dafür brauchen wir natürlich auch euch. Wenn euch also so etwas passiert, meldet euch.
Ja, wir sind die Aktion gegen Arbeitsunrecht. Wir beleuchten die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt. Wir versuchen, Kampagnen gegen besonders üble Arbeitgeber und Unternehmen zu führen. Das war die Sendung Arbeitsunrecht FM Nummer 5. Wir sind ein unabhängiger Verein. Wir bekommen keine Gelder von Stiftungen, Parteien, Gewerkschaften oder dem EU-Sozialfonds. Daher sind wir auch mental und von unserer Meinung her unabhängig. Wir müssen nicht danach gucken, dass wir später auch wieder Gelder kriegen, dass es geschmeidig rüberkommt. Aber daher sind wir auch auf eure Hilfe angewiesen. Werdet Mitglied, macht die Aktion gegen Arbeitsunrecht und die Sendung hier möglich. Wir leben nämlich von Fördermitgliedschaften und Spenden, die unser Büro bezahlen, die uns Honorare bezahlen. Und wir danken auch allen, die uns hier unterstützen, allen Vereinsmitgliedern und Fördermitgliedern. Mehr Infos findet ihr unter www.arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, www.arbeitsunrecht.de. Macht's gut, bleibt gesund, werdet gesund, haltet die Ohren steif. Mein Name ist Elmar Wiegand. Wir hören uns jeden Donnerstag 17 Uhr auf YouTube und jeden Sonntag um 17 Uhr auf Radio Flora. Bis dann.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.